Nachdem wir, liebe Geschwister, das letzte Mal unsere Blicke auf die gegenwärtige Situation in Israel und Libanon leiten lassen durften, haben wir für heute Abend ein Thema vor uns, das ich wahrscheinlich etwa 20 oder 25 Jahre nie mehr und nirgends vorgetragen habe. Eigenartiges Thema. Ein Thema, das weithin seine Wirkungen hat und sehr viele Meinungsverschiedenheiten unter den Gläubigen aufzuwerfen in der Lage ist. Kurz, Norbert Jakob. Stichwort Taufe. Taufe. Da ist es gut, wenn wir, wie ich es immer gerne tue und halte, grundsätzliche Dinge zuerst beachten. Taufordnungen, dürfen wir schon sagen, deren es sehr viele gibt und vielerlei gibt. Erstens dürfen wir als Fachmann in Bezug auf Tauffragen ohne weiteres Johannes den Täufer vor uns sehen. Johannes der Täufer. Täufer mit diesem Beruf betraut und direkt zugeteilt von Gott, gibt es nur in Bezug auf diese eine Person, Johannes der Täufer. Weder Paulus noch ein Apostel noch Jesus wird Täufer genannt. Nicht? Nur Johannes. Also richtig, Fachmann in dieser reichen und buntfarbigen Darstellung der Dinge. Und was hat er uns zu sagen? Da darf ich voraussagen, also gleich, er führt uns gleich von der einen ersten Art einer Taufordnung, führt er uns mit einem Wort, in einem Atemzug zum letzten, gewaltigsten. Also er ist der und bleibt der Fachmann. In Johannes 1, Vers 3, Vers 33 sagt er, ich allerdings taufe euch mit Wasser. Der aber nach mir kommende wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Eine feine, klare Aussage. In welcher eine erste Konsequenz für uns liegt, dass die Wassertaufe nicht das Wesen des Begriffes Taufe überhaupt bedeutet. Dass Wassertaufe nur eine sichtbare Modellvorführung, Darstellung von dem ist, um was es dem Heiligen Geiste geht, um was es unserem Herrn geht, wenn wir das Wort Taufe vor uns haben. Die meisten Christen und Gläubigen und wer da irgendwie schon davon gehört hat oder sich damit befasst, wenn er von Taufe hört, dann weiß er also Wasser, Wassertaufe. Jawohl, der Fachmann hat nur mit Wasser getauft. Er konnte unmöglich mit Feuer und Heiligen Geist taufen. Also nur mit dem Mittel, das der Heilige Geist für sich selber als Mittel, als Modell ausgewählt hat. Nämlich ausgerechnet an jener wunderbaren Stille siebter oder achter, letzter, größter Tag des Laubhüttenfestes ist Jesus in Jerusalem, tritt auf im Vorhof und ruft mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So. Wunderbar. Ich denke, wir alle, die wir hier sind, wir glauben, dass Jesus genau nach den Schriften Alten Testamentes der von Gott auserwählte Messias und Retter, Sohn Gottes und Mensch geworden ist zur Erlösung einer verlorenen Schöpfung. Ja, dann haben wir die Verheißung. Wer an mich glaubt, ich darf auch sagen, wer mir glaubt, wie geschrieben steht, also Jesus, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, was hat das jetzt mit Tauffrage zu tun? Er aber sprach von dem Heiligen Geiste, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Aha. Also, was ist das? Ströme lebendigen Wassers, nicht? Bitte. Gewöhnliches Wasser ist ja hier nicht gemeint, in den Worten Jesu. Sondern was meint er? Ströme lebendigen Wassers, das heißt Ströme des Wassers, des Lebens, die Kraft eines unauflöslichen Lebens ist hier gemeint. Eine Zeugung aus Wasser und Geist. Jetzt bitte, aus was für Wasser? Nicht? Da haben wir wieder Wasser und Geist. Nicht? Das Wasser des Lebens. Die gewöhnlichen Wasser sind nur vergängliches Modell von Menschen erforschbar, also H2O und so weiter. Modell im Ausdruck Wasser. Denken wir zuerst an das buchstäbliche Wasser. Und das buchstäbliche Wasser ist, wenn ich sage, nur das Modell ist für das Wasser des Lebens, das ja rein geistlichen Charakter hat, das Wasser des Lebens. Wenn ich sage nur Modell, dann hat Gott aber in diesem Modell Wasser, H2O, so wunderbare Naturgesetze, auch rein nach dem Buchstaben, von den Menschen erforschbar, hineingelegt. Und wenn unsere Wissenschaftler wüssten, was unser Gott da in diesem einfachen Modell, H2O, Wasser, oder Atom Nummer 1, oder Element Nummer 1, Wasser, Stoff. So. Ein Atomkern, ein Proton und ein Elektron. Gleich Wasser, Stoff. Und jetzt aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Also Baustein Nummer 1 unseres Gottes ist Wasser, Stoff. So. Also nur der Hinweis, obwohl es nur Modell ist, unser gewöhnliches Wasser, hat Gott da wieder eine unendliche Fülle von geistlichen Möglichkeiten hineingelegt, die wir verstehen lernen dürften. Nun, er aber sprach von dem Heiligen Geiste, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das heißt, ja, bleiben wir oder blicken wir ganz zurück in die ersten Kapitel unseres Gotteswortes. Der Garten Eden für die ersten Menschen war von Gott erstellt worden. Er setzte die Menschen da hinein. Und dann lesen wir: Und
Ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern. Das ist nicht ein Strom da unten, denn der Garten Eden oder das Paradies, neutestamentlich, ein Garten für die ersten Menschen, war nur ein Schattenriss eines himmlischen Paradieses. Und das himmlische Paradies gehört noch zu dieser vergänglichen Schöpfung, herrlich, ist nur ein Modell vom Originalparadies, in dem Gott und Christus zu Hause ist. Und dieser eine Strom, der ausging von Eden, Eden heißt Lieblichkeit, Herrlichkeit Gottes, nicht? Das war nur der Strom des Geistes, nicht? Der jetzt die ersten Menschen beglückte, beseelte und füllte mit Gottes Kräften. Ja. Und tatsächlich, und nachdem nun der Garten gesättigt war, bewässert war, teilte sich dieser eine Strom von Gott ausgehend in vier Ströme, jetzt buchstäblich. Ja. Also der Garten Eden ist schon das Modell. Und wir lesen ja, auch unsere Seele, wenn sie in Christo schon zur Ruhe gekommen ist, bildet einen Garten. Dann wird deine Seele sein wie ein Garten, bewässert und als Quelle und so weiter. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt wieder, aus dem einen Geist, der uns zufließt, durch die Gnade Gottes, Jesus Christus, sind wir jetzt, nachdem wir dann getränkt sind, fähig, dass wir jetzt nach allen Richtungen weiter strömen lassen können. Das ist dann ganz natürlich. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jetzt fragen wir, hat dieser Fachmann in Tauffragen, Johannes der Täufer, richtig gesehen? Wen hat denn Jesus selbst getauft? Antwort: Er selbst aber taufte niemand. Hat Johannes richtig gesehen? Er ließ aber seine Jünger, die jetzt durch sie an ihn Glaubenden, mit Wasser taufen. Warum? Ich darf das gleich insofern vorwegnehmen. Das griechische Wort Taufe und Taufen ist zum Beispiel in Hebräer 6, Vers 2 und Hebräer 9, Vers 10 übersetzt mit Waschungen nach dem Gesetz. Mit Waschungen. Wir haben auch sogar auch mit Eintauchen ins Wasser wieder herausnehmen. Für einen Israeliten, für einen Juden war die Sache ganz klar. Wenn sie fragten, als die Worte des Petrus zu Pfingsten durch ihre Herzen gingen, sie fragten: Liebe Männer, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und er dann sagt: Glaubet an den Herrn Jesus und werdet getauft. Dann wussten sie sofort, es handelt sich um eine Waschung. Das war um einen Vorgang mit Wasser zur Reinigung. Was ist ja nach dem Gesetz, was sind da alles für Waschungen? Also, wir können lesen, jetzt vom Neuen Testament ins Alte zurückblendend, können wir anstatt lesen, er soll sich mit Wasser baden oder waschen, baden ist eintauchen, waschen, ja, und er ist rein. Er soll sich taufen. Ne? Müssten wir jetzt im Alten Testament jeweils lesen, über die Brücke des Neuen Testamentes. So. Und dann ist es interessant, dass ausgerechnet die vier Evangelien und die Apostelgeschichte. Ich habe hier die Dinge alle schön zusammengestellt, wie ihr seht, also auch schon vor 30 Jahren.
Und dann hier noch eine Übersicht dazu für mich aufgezeichnet. Das Eigenartige oder das für uns Bestätigende, dass da so verschiedene Stufen und Ordnungen in Sachen Taufordnungen besteht, dass wir in den Evangelien und dann in der ganzen Apostelgeschichte außer Pfingsten alles Wassertaufen haben. Ausgerechnet Johannes der Täufer, der erscheint ja sofort im ersten Kapitel auf der ersten Seite des Johannesevangeliums. Johannes der Täufer. Und der meldet gerade von Anfang an, ich allerdings taufe euch mit Wasser. Ist in Ordnung nach dem Gesetz in Israel. Der aber nach mir kommt, meint ohne Zweifel Jesus, wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Was Feuer ist, haben wir aus dem Hohen Lied lernen können, wenn wir die Kassetten gehört haben. Die Feuerglut der Liebe Gottes. Die feurigen Kohlen vom Altar der Liebe Gottes berühren den Mund des Jesaja. Er sagt auch, ich bin ein Mensch sündiger Lippen und so weiter, ich vergehe nicht. Ein Seraph, ein Diener am Altar im Himmel, mit der Zange und Kohle vom Altar, berührt seine Lippen und spricht, so ist deine Sünde von dir weggenommen. Also, durch die Glut, Feuerglut der Liebe Gottes, allein werden wir entsündigt und der Heilige Geist ist es, der uns das verständlich macht und an uns vollzieht. Solange Jesus in Menschengestalt auf der Erde war, hat er bekannt gegeben, und die ganze übrige Schrift stimmt selbstverständlich mit dieser Aussage überein, ich bin nicht gesandt, jetzt als Menschenkind auf der Erde, als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und das ganze Haus Israel ist ja ohne Zweifel von Gott, vom Sinai her, unter das Gesetz vom Sinai gestellt. Mit den vielen Waschungen, also mit den vielen Taufvorschriften, um es neutestamentlich auszudrücken. Und da war nichts anderes möglich vor uns als buchstäbliches Wasser. Und deshalb bleibt Gott in Israel vorerst und auch während dem Ablauf der Vorgänge der Apostelgeschichte bei Taufen mit Wasser. Wir fragen zweitens, wer ist gesandt von Gott zu taufen oder von Christus? Erstens Johannes der Täufer. Zweitens die Jünger Jesu. Und die Jünger des Johannes natürlich. Die waren gesandt zu taufen. Jetzt die Gegenfrage, wer war nicht gesandt zu taufen mit Wasser? Erstens ist der Herr Jesus. Er selbst aber taufte niemand mit Wasser. Nur seine Jünger, lesen wir. Und wer war auch nicht gesandt zu taufen? Paulus. Ich bin nicht gesandt zu taufen. Im ersten Moment sagt er, ich bin froh, dass ich niemand unter euch getauft habe. Da kommt im Sinn halt Ausnahme der und der. So. Und dann wissen wir aus der Apostelgeschichte, dass er in Ausnahmefällen Einzelne getauft hat. Mit Wasser, Paulus, dass er dabei war. Aber ich bin nicht gesandt zu taufen. Das heißt nicht, mir ist bei Todesstrafe verboten, mit Wasser zu taufen, nicht? Ja, nicht etwa, sondern die Freiheit hatte er. Aber bei ihm ist wie bei Jesus, er ist nicht gesandt zu taufen mit Wasser und Paulus ist auch nicht gesandt zu taufen mit Wasser. Ja, dass sie das übergeben haben, wie Jesus an die Jünger oder Paulus in Einzelfällen um der Situation willen das
vollzogen hat, entspricht der Freiheit des Geistes wiederum, um den es hier geht, der alles beherrscht. Das lesen wir in Johannes 4, Vers 2, dass Jesus selbst niemand getauft hat. Und jetzt das eigenartige, bemerkenswerte dritter Grundsatz. Zu Pfingsten in Jerusalem, schlagen wir das doch auf in Apostelgeschichte 2. Da wird das gesehen haben, gelesen haben. Apostelgeschichte 2 von Vers 1 an. Und als der Tag der Pfingsten, das heißt, richtig, Pfingsten sagt uns ja nichts, als ob etwas vom Heiligen Geist damit verbunden, nicht? Tag Pfingsten, griechisch Pentekoste, ist der 50. Tag nach Passa, also nach Golgatha. Ihr sollt 7 Sabbate zählen, nach Schlachten des Lammes, nach dem Gesetz. 7 Sabbate gibt 49 Tage und der 50. Tag ist dann in Israel nach dem Gesetz das Fest der Sabbate, weil 7 Sabbate abgelaufen sind, das Fest der Sabbate. Und dieses, so wie Gott das Passafest nach dem Gesetz des Buchstabens, wo buchstäbliche Lämmer geschlachtet wurden, auf seine Weise jetzt geheiligt und hoch, nicht nur Modellvorführungen mit den Lämmern, jetzt das Wesenhafte zur Darstellung gebracht hat, genau nach der Zeitbestimmung des Gesetzes, am 14. Tage ab Neumond, nach Tag und Nachtgleiche im Frühjahr, ist Passa dem Herrn. So. Hat Gott sich in seinem Sohn genau daran gehalten, am 14. Tag nach Neumond, nicht, unser Karfreitag und Ostern verschiebt sich ja jedes Jahr innerhalb eines Monats, also eines Mondumlaufes. Und so haben wir die wunderbare Tatsache vor uns, dass Gott jetzt genau nach dem Festgesetz in Israel 7 Sabbate nach Golgatha zählt und der 50. Tag, Pentekoste heißt im Griechischen, ist dann im Deutschen so verquarkst worden zu Pfingsten. Also dass man mit Pfingsten selber gar nichts anzufangen weiß, man weiß nur, es liegt im Zusammenhang mit Heiligem Geist. Aber das ist auch schon etwas. Aber wie wunderbar, wie Gott sich genau an den Buchstaben des Gesetzes hält, einerseits, aber diese Satzungen des Gesetzes in wunderbarer, göttlicher, geistlicher Weise jetzt zur Erfüllung bringt. Und sich dann noch genauer an den Buchstaben des Gesetzes hält, als die hohen Priester und die Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrten. Noch genauer. An jenem Tage, nur an einem, sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten, ohne Fehler. Hat Gott sich genau daran gehalten? An welchem Tage? Am 14. Tage nach Neumond, im Frühjahr, nach Tag und Nachtgleiche. Ja? Vorschrift Gottes nach dem Gesetz. So. Also, und als der Tag, der 50. erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, eine weitere Modellvorführung des Heiligen Geistes, Wind, Luft, Odem, gewaltigen Winde oder Stürme, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, Samas. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, diese Zungen von Feuer. Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Einmaliges Erleben, aber vorläufig nur in Jerusalem am 50. Tag. Und es waren nur Juden und Söhne Israels in Jerusalem, die angesprochen worden sind. Nur das noch als Bestätigung. Ich bin nur gesandt vorläufig zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und jetzt die Frage. In Vers 5 geht es dann weiter. Und es wohnten in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Also, gottesfürchtige Juden pflegten ausgerechnet zum Passafest und vor allem jetzt zu diesem Fest der Sabbate nach Jerusalem zu kommen, von weit her. Ne? Die Orte und Namen der Länder, die jetzt dann folgen, das waren also nicht Kreter und Araber und Libyer, die da gekommen sind, sondern alles nur Juden, die dort wohnten, nicht in der Zerstreuung, kamen zu den Festen nach Jerusalem. Jetzt die Frage. Jetzt sind sie, jetzt sage ich, wurden die jetzt, sind die jetzt getauft wieder? Die Pfingsten erlebt haben, alle die zusammen. Waren die jetzt getauft? Aber entschuldigt, ohne einen Tropfen Wasser. Nur mit Heiligem Feuer und Heiligem Geist. Die Jünger selber. Stimmt's oder habe ich recht? Ne? Bitte. Kann das uns etwas sagen? Ne? Es geht uns ja darum, nicht, weiß was für Besonderheiten da irgendwie darum zu manövrieren oder zu jonglieren, sondern dass wir die richtige Bewertung der göttlichen Dinge sehen, verstehen und darüber verfügen können. Die göttliche Bewertung. Gibt es so etwas? Gibt es Dinge, die sind vor Gott weniger wert? Ja, wie singen wir denn immer wieder? Ne? Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Ja, genau richtig. Er macht den Schriftgelehrten und den hohen Priestern, macht Jesus eines Tages den Vorwurf, an der Liebe Gottes und am Gericht Gottes, am Altar Gottes und am Opfer Gottes geht ihr vorüber, währenddem ihr streng darauf achtet, dass Kümmel und Münze und was für Kräuter ganz getreulich verzehntet werden. Und sagt ihnen, ja, und an den wichtigeren Dingen geht ihr achtlos vorüber. Nicht? Und deshalb möchten wir hier lernen, was sind die wichtigeren Dinge, aber was sagt dann Jesus vom Verzehnten von Krause, Münze und Kümmel? Ja. Ihr, ja, die ihr unter Gesetz seid natürlich, nicht wir, bitte. Ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Aber in der richtigen Bewertung erfunden werden. Und Handhabung. Und Lehre dann auch. Also Pfingsten, gewaltig, groß, einmalig, ist wirklich, wie Johannes der Täufer geweissagt hat. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und die 12 wurden nie mehr oder nie mit Wasser getauft. Oder bringt mir jemand eine Schriftstelle, wann Petrus mit Wasser getauft wurde oder einer der 12? Nein. Dann haben wir weiter. Jetzt haben wir Pfingsten beachtet. Und beachten jetzt, was geht das Geschehen des Getauftwerdens uns an? Wer sind wir? Wir sind eine Heilskörperschaft, im Gegensatz zu Israel, nicht aus einem von Gott besonders abgesonderten Volk, wo Gott immer um das Volksganze besorgt ist, nicht? Wie wir zuletzt lesen, nun ganz Israel wird gerettet werden. Anordnungen Gottes in Israel, nicht nur unter Gesetz, auf uns angewendet, können katastrophale Auswirkungen haben. Begründung, sachliche Begründung, die wir in der Schrift finden. Wir sind immer sachlich. Können ein und dieselben Bestimmungen oder Ordnungen, Anordnungen, sowohl für ein Volksganzes wie Israel gelten? Können die auch gleichzeitig gelten für Menschen Gottes, die als Einzelne aus allen Nationen herausgewählt worden sind? Geht das? Unmöglich. Ne? Anordnung für ein Volksganzes haben ihre richtigen Gesetze. Anordnungen für Einzelwesen, ich darf mal so sagen, Vergleich. Die Jünger Jesu, die haben ja nicht mit Angelruten gefischt, ne? Sondern immer mit, entweder mit riesen Schleppnetzen oder großen Netzen. Wirf dein Netz zur Rechten, sagt Jesus. Paulus aber, das ist Angelfischer. Einzelne, etliche, einen nach dem anderen. So. Das ist eine ganz andere Art. Sehr praktisches Beispiel. Ich frage jetzt, zuerst die Schwestern, habe ich hier auch schon gemacht. Wer von euch hat noch einen zweiten Rock im Kleiderschrank? Jetzt wird gelacht. Ne? Ja. Ja, bitte. Wenn dieses Wort uns gelte, dann seid ihr alle Heuchlerinnen, nicht wahr? So. Ja. Und wir Brüder, wer von uns hat keinen Geldbeutel bei sich? Also ich habe einen. Ja, bitte. Geht, sagt er den Jüngern, ohne Geldbeutel. So. Und jetzt, wer von uns hat schon alles verkauft, was er hat, und zu Füßen der Gemeindevorsteher gelegt? Aber alles, also nicht wie Ananias und Sapphira nur 90% gebracht. Ne? Das darf ich noch etwas sagen. Und wenn einer ein Ehepaar unter uns der Meinung war, ja, wir haben alles zu verkaufen nach diesem Wort, nach dieser Bestimmung in Israel, und macht das und macht jetzt das Gleiche, ohne es zu wissen, was Ananias und Sapphira gemacht haben, und bringen 90%, sagen wir mal, dem Gemeindevorsteher zum allgemeinen Wohl, nicht? Dann die würden nicht tot umfallen. Warum nicht? Weil die nicht unter Gesetz sind. Nur unter der Gnade. So, und jetzt. Alles verkauft, alles. Also zu Silber gemacht und weggegeben. 100%. Gilt das in Israel? Jawohl, gilt in Israel. Haben Sie das im Pfingsten gemacht? Jawohl, das haben wir gemacht. So. Wie falsch wäre es jetzt, wenn wir das machen würden? Was schreibt Paulus dann? Erstens, dann würdet ihr selbst wieder der Hilfe anderer bedürftig. Hat er recht? Na, warum? Weil wir nicht in einem Volksganzen sind, wo, wenn alle das tun, dann ist allen geholfen. Nicht? Sondern wir sind ja Einzelne, ganz mitten unter Ungläubigen, müssen wir mal sagen. Nicht? Weil wir kein Volksganzes sind. Und jetzt ganz praktisch, was sagt denn Paulus für uns? Und zwar genau mit dem Stempel versehen, schreibt Paulus den Timotheus, den reichen Brüdern in diesem Zeitalter, wo Israel auf die Seite gesetzt ist, die 2000 Jahre. Den reichen, meint die Brüder, nicht? Timotheus, in diesem Zeitalter der Gemeinde aus allen Nationen einzeln ausgewählt werden, zu einer Gesamtgemeinde Gottes in Christo Jesu. denen gebiete, jetzt was, nicht alles zu verkaufen und zu Füßen der Apostel zu legen oder hinzubringen, sondern ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der allen alles reichlich darreicht. Jetzt, reich zu sein in guten Werken, fährt er weiter. Freigebig, mitteilsam. Also, was sollen reiche Brüder machen in dieser Welt? Ja? Ausstreuen ihren Reichtum als Saatgut, ja, geht das Saatgut dann auch auf. Ja, wie fährt Paulus weiter? Auf dass sie sich ihre eigene Zukunft sichern. Nein. Ja, von Satan inspiriert. Je mehr wir anhäufen können an eigenem Gewinn auf unserem eigenen Bankkonto, unserem eigenen Besitzesstand, nicht wahr? Umso sicherer sind wir einmal im Alter oder am Ende der Tage. Nicht wahr? Und das sagt Paulus gar nicht. Gar nicht. Im Gegenteil. Je freigebiger du bist, umso sicherer kannst du sein, dass dir einmal nie was mangeln wird. So. Und es kommt noch das Letzte. Auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Also Geizhals, ich mache jetzt gerade das Gegenteil, ja, hat was für Früchte? Ja. Sehr einfach. Das unter die Dornen gesäte Wort Gottes, das sind die, die durch die Sorgen dieses Zeitalters, ne, kann man sich Sorgen machen, mehr als, die durch die Sorgen dieses Zeitalters und den Betrug des Mammon das Wort ersticken. Das Wort ersticken. Aha. Verstehen wir es? Jedem von uns, der an Christus glaubt, ist das wirkliche Leben geschenkt. So. Aber, dass ich das jetzt ergreifen kann, von Schritt zu Schritt, von Fall zu Fall, nicht, ist abhängig davon, ob ich punkto Mammon, gerade diesen Punkt, nicht, da, freigebig bin. Also, ist das nicht eine ganz andere Bestimmung als in Israel. Israel gilt, alles zu verkaufen, zu Geld zu machen und es der Gesamtheit, also christlicher Kommunismus, zur Verfügung zu stellen. Und bei uns ja nicht, sondern jetzt kommt darauf an, vor Gott kommt es darauf an, wie es da in unserem Herzen aussieht. Ob ich, angenommen, ich sei jetzt ein reicher Bruder, nicht einmal angenommen, ja, ob ich da drin an dem Haufen Silber oder Gold hänge, nicht, da drin. Oder ob es da drin gerade so aussieht. Also nein, also das ist in meinen Gedankengängen da drin gar nichts wert, der ganze Haufen Silber und Gold, den ich nicht habe, natürlich nicht. So. Also, Unterschied. Jetzt sind wir an der Tauffrage. Jetzt können wir vielleicht wenigstens von Weitem merken, dass auch hier verschiedene Ordnungen sind. Die letzte Frage war, wie steht es nun bei uns? Paulus hat so viele Worte darüber schriftlich uns überliefert. Und wenn wir hier nicht diese Grundordnungen sehen und verstehen, dann bleiben wir auch bei den Schriften von Paulus immer bei der Wassertaufe hängen. Lesen wir zum Beispiel, ja, schlagen wir gerade die, und noch zuerst eine Stelle auf in Markus 10. Ein gewaltiger Hinweis, schon in die Richtung wieder, Heiliger Geist und Feuer, also wirkliche, vom Geist Gottes und von Gott selbst gemeinte Taufe. Markus 10, Vers 38 und 39. 38. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr, ja, um was haben die da gebeten? Ja, zu Rechten der Herrlichkeit ihres Meisters sitzen zu dürfen. Ja, mal in der Herrlichkeit. Ne? Ja. Also, das verstehen wir. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Wurde Jesus nicht auch mit Wasser getauft? Ah ja, Johannes wollte ihm gegenüber ja das Taufen verweigern. Nicht? Ja, also bitte taufe du mich, aber nicht dich, nicht? Sagt er. Und was sagt Jesus? Um der Gerechtigkeit willen, bitte vollziehe das an mir. Was heißt das? Jesus, Mensch in Israel, dem Blut, Fleisch und Blut nach, aus dem Stamme Juda über die Maria gekommen, nicht? Hat sich unter dieses Gesetz stellen lassen. So. Und jetzt sagt er, in dieser meiner Stellung, ne, habe ich der Gerechtigkeit, die nach dem Gesetz ist, mich unterzuordnen. Ja, mich mit der Waschung der Taufe mit Wasser zu unterziehen. Der Reinigung mit Wasser. So. In welchem Fluss geschah das? Was für einem Wasser? Die Taufe Jesu im Jordan. Was heißt das? Jordan heißt der herabfallende oder herabfließende. Wohin fließt denn der Jordan hinab? Das Tote Meer, was heißt das? Das Tote Meer stellt wieder ein Modell für das gewaltige Gebiet oder den Ausdruck Totenreich dar. Das Tote Meer, wo kein Leben möglich ist. Und der Jordan stellt alle die Seelen dar, die jetzt aus dem Leben hinabsinken ins Totenreich. So. Aha. Warum ließ sich Jesus im Jordan jetzt taufen? War er innerlich schon oder schon längst bereit, nicht, hier unten nicht herrlich zu werden und weiß was für ein Reich schon aufzurichten, sondern der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden wie ein Herrscher, sondern um seine Seele als Lösegeld aushändigen zu lassen für alle. So. Bereitschaft, den Weg in den Tod und nach seiner Seele in den Tod, ins Totenreich zu gehen. Jetzt muss ich aber mal darauf gucken. Ja. Mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde, er fährt weiter. Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Großartig, nicht? War es denn natürlich der Petrus, nicht? Selbstverständlich, ja. Ja. Und jetzt, Jesus geht fein darauf ein, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Verstehen wir das jetzt? Meint er da Wassertaufe? Ne? Aha. Meint er den Kelch, den ich trinke beim Abendmahl? Hat er den gemeint? Oder was hat er gemeint? Da hat er gemeint, Gabata, Gethsemane, Golgatha. Grab, Auferstehung, Himmelfahrt, Verherrlichung. Das ist der Kelch, den er getrunken hat und den die Apostel und wir heute auch trinken. Und ist gleichzeitig seine Taufe, ist Gabata, Gethsemane, Golgatha, Grab, Totenreich, heraus aus dem Totenreich, durch alle Himmel hindurch, über allen Himmel, zu Rechten der Majestät in der Höhe verherrlicht. Das ist seine Taufe und das ist unsere Taufe. Und das ist die Taufe der Jünger. Also merken wir uns, also bitte, wer will, jetzt hier niemand vergewaltigt, nicht? Wer will, merke sich. Nicht? Wenn wir etwas hören von Taufe, von bei Paulus, oder in jedem Fall die Dinge so verstehen möchten, wie Gott es versteht und wie der Heilige Geist es sieht und haben möchte, nicht? Ein geistliches Verständnis, dann bitte, und jetzt schlagen wir die Stelle auf noch in Kolosser 2. Vielleicht von Vers 9 an. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollendet, vollkommen gemacht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums in der ganzen Schöpfung und jeder Gewalt ist. In welchem ihr auch beschnitten worden seid, es kommt auch eine Handlung nach dem Gesetz, nämlich Beschneidung am Fleisch, tritt jetzt vor unser Auge, vorerst. Nicht? In welchem ihr auch beschnitten worden seid, wo? In welchem? In Christus. Mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung. In dem Ausziehen des Leibes des Fleisches. In der Beschneidung des Christus. Worin besteht die Beschneidung des Christus? Genau, seine Taufe, der Kelch, den er getrunken hat. Und seine Beschneidung ist wiederum Gabata, Gethsemane, Golgatha, Grab, Totenreich, Auferstehung und Verherrlichung. Das ist seine Beschneidung. Nach dem Gesetz so ein Häutchen abschneiden, ne? Ja, und nach dem Gesetz, wer das in Israel nicht vollzieht, muss ausgerottet werden, bitte. Das ist das Gesetz, bitte. Ja. Begreifen wir, dass Gott da kein Wohlgefallen dran hat. Ne? So sagt ja Jesus zum Vater, als er kommt, an den Dingen hast du kein Wohlgefallen. Hast du nur für gut gefunden, für kurze Zeit, als Zuchtrute auf Israel das Halsstarke zu legen. Nun, beschnitten mit der Beschneidung des Christus, nämlich, dass der ganze alte Mensch abgeschnitten werden muss, kapitulieren muss, dem Tod übergeben ist, dem Fluch der Vergänglichkeit übergeben ist. Stimmt? Der alte Mensch, der muss abgeschnitten werden. Bitte. Der ganze Fleischesleib, nicht? Der alte. Das ist die Beschneidung des Christus. Stimmt's? Hat er seinen Fleischesleib am Kreuz den Tod, dem Tod übergeben lassen, ja, ins Grab legen lassen, bitte? Jawohl. Das ist die Beschneidung. Aber das ist dann eine ganze Sache. Und so hat Gott dem Gesetz Recht, mehr als Recht gegeben. Nicht? Wer Seele sündigt, die muss sterben, sagt das Gesetz, sagt Gott einverstanden. Aber ich mache das in meiner Barmherzigkeit so, dass ich meinen Sohn, meinen Einzigen, belaste mit dem ganzen Sündenwust der ganzen Schöpfung und dann musste er ans Fluchholz gehängt werden, nach der Forderung des Gesetzes. Und sagt, die Barmherzigkeit der Weisheit und Liebe Gottes sagt, ihr alle, die ihr jetzt an Christus glaubt, euer alter Mensch hing mit Christus am Kreuz. Damit habe ich dem Gesetz Recht gegeben, auch für meine Sünden. Dein alter Mensch, Abdurmul, ist mit Christus am Kreuz gehangen, ist mit Christus gestorben am Kreuz. Und jetzt wurde mit Christus begraben. Und jetzt verstehen, begraben mit Christus, das ist die Taufe in den Tod. Wo wir an anderen Stellen lesen. Bitte. Bei uns unter der Herrschaft der Gnade gilt eines. Was wir auch immer wieder so fromm singen und ganz anders praktizieren und lehren. Nicht?
Nichts habe ich zu bringen. Was? Wie geht's weiter? Alles Herr bist du. Das ist richtig. Das ist das einzig Richtige. Einzig Richtige. Alles Herr bist du. Aber hier noch weiter. Und ihr seid vollendet, vollkommen gemacht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums in ihrer Gewalt ist, also überragend über alle kosmischen Wesen im Weltall, in welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschnittenen Beschneidung, nämlich in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches. Ha, das ist eine ganze Sache. In der Beschneidung des Christus. Er hat sein Fleischesleib vollständig ausziehen lassen, nämlich seine Seele, sein Leib ins Grab, seine Seele ins Totenreich und sein Geist kehrt zurück zu Gott. Vollständig aufgelöst in die drei Bestandteile an drei verschiedene Orte, um dem Gesetz Reich zu geben. In der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe. Aha. Ist da die Wassertaufe jetzt gemeint, wo die Beschneidung am Fleisch also gar nichts mehr ist? Nicht? Oder ist die Beschneidung des Christus die, die an ihm vollzogen wurde, weil er sich unter Gesetz gestellt hat, als er ein achttägiges Knäblein war? Da wurde er beschnitten auf dem Fleisch. Nicht? Ist das die Beschneidung des Christus? Da dürfen wir sagen, das ist die Beschneidung des Knäbleins Jesus nach dem Fleische, nach dem Gesetz, nach dem Gesetz. So haben heilige Engel das angeordnet, nicht? Und meinten es so, und forderten es so. Gott aber ist Geist und Leben. Ja. Wir schließen mit ihm begraben in der Taufe. Jetzt, ich habe schon Auslegung gehört, da stellst der Ausleger Gott auf den Kopf. Unter Taufe versteht er jetzt Wassertaufe, ne? Und sagt also, wer sich mit Wasser taufen lässt, ne? Der ist mit Christus begraben. Ne? Das ist die Sache umgekehrt. Ne? Das ist nicht mehr Geist und Leben, das ist nicht mehr Geist und Feuer. Ne? Das ist am Modell hängen geblieben. So. Und zwar in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus Toten auferweckt hat. Das ist die Beschneidung des Christus, das ist die Taufe des Christus und der Kelch und was da alles dazu gehört. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen, in der Vorhaut eures Fleisches, der ganze Fleischesleib, hat er mit lebendig gemacht mit ihm und so weiter. Also, was unser Gottesgeschenk ist, dass Gott uns in ihm, in Jesus Christus, alles geschenkt hat. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Jetzt noch als, der Deutsche sagt Nachtisch und wir sagen Dessert, habe ich jetzt gesagt, soll sich ja keiner von uns mehr unterstehen, sich noch mit Wasser taufen zu lassen oder einen anderen mit Wasser zu taufen. Habe ich das gesagt? Gegenteil, was habe ich am Anfang gesagt? Wer in diesem Geschenk Gottes zu Hause sein darf, geborgen, vollständig sein darf, der hat in der Freiheit, wenn jemand das Bedürfnis hat, durch eine Wassertaufe vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt zu bezeugen, wer er ist und was er ist, dann ist das auch in Ordnung. So. Also ja, nicht jetzt das Bruder Muhl. Ja, verdammt, dass die Wassertaufe in Grund und Boden? Nein, gar nicht. Also, soweit für heute Abend. Ja. Wir danken, Willi, durch den Dank. Wir hören heute Abend den zweiten und voraussichtlich
gleichzeitig letzten Teil des Themas ins Auge fassen, die Taufordnungen unseres Gottes. Die Taufordnungen. Bevor wir darauf eingehen, nur als Repetition und zur Befestigung der Orientierung im Blick auf das Geschehen heute in Israel und Libanon. Erstens, unser Kampf der Gemeinde Jesu ist nicht wieder Fleisch und Blut. Unser Kampf, sondern wieder die unsichtbaren Mächte der Gewalt der Finsternis und Mächte in der unsichtbaren Welt. Die Dinge verursachen, die sich auf unserer Erde sichtbar zur Darstellung bringen. Also unser Kampf ist gegen die Originalfeindkräfte. Während der Kampf Israels vorläufig von Gott verordnet ist, wieder Fleisch und Blut. Und da ist gut, wenn wir das als biblisch-göttliche Ordnung klar sehen und verstehen. Sonst könnte man irre werden am Volk Israel, auch wenn man bis jetzt Freund Israels war. Denn Gott rüstet dieses Völklein, er nennt es heute in der heutigen Situation: Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ein Wurm kann man mit einem Fußtritt erledigen, normalerweise. Und ein verlorenes Häuflein gegenüber der Riesenübermacht ist hoffnungslos verloren, normalerweise, menschlicherweise. Nun hat aber Gott diesen Wurm Jakob und dieses Häuflein Israel nach klaren prophetischen Aussagen mit den modernsten Kriegswaffen ausgerüstet, die heute denkbar sind. Und was wir hinter uns haben, also weit Libanon, den ganzen Libanon überzogen, und während den langen Wochen des Geschehens, kommt man nicht aus dem Staunen heraus, dieser Wurm Jakob, dieses Häuflein Israel, führt aus, was es will, und auf dem ganzen Erdenrund darf sich niemand dagegen reden. Rede schon, aber nichts unternehmen. Präsident Begin sagt, was geschehen soll und was nicht geschehen soll. Und eigenartig, ich schließe schon diesen kurzen Vermerk mit dem Hinweis, und was bis jetzt geschah, ist nur der Auftakt, nur der Anfang von dem, was Gott mit dem Wurm Jakob und dem Häuflein Israel noch alles zur Darstellung bringt, noch zum weiteren Schauen und Verwundern einer bis an unheimlich gerüsteten Weltmacht oder von Weltmächten. Ja, dann Ausgang wird so sein, in unseren Tagen, Monaten, Jahren, dass jede Macht, die heute gegen Israel antritt, umkommt, ausscheiden muss. Soweit. Jetzt unser Thema. Wir durften vor Wochen schon einmal die biblische Taufordnung ansehen und dürfen heute weiterfahren. Wir repetieren: erstens, die Taufe, wie sie in Israel zuerst geschehen ist und gemeint war, hat als Grundlage die vielen im Gesetz Israels verankerten Vorschriften von Waschungen, von Baden, von sich reinigen im Wasserbad und so weiter. Teufel hat bei uns keinen eigentlichen deutschen Namen, keinen eigentlichen direkten Zusammenhang mit dem, um was es geht, was für einen Israeliten vor 2000 Jahren ganz klar war. Waschung mit Wasser, Eintauchen in Wasser. Da denken wir, dass Jesus sich selbst, dieser, er in seiner Erniedrigung in Menschengestalt, sich unter das Gesetz stellen, hat natürlich, obwohl Johannes der Täufer sich weigern wollte, ihn, den hohen Herrn, zu taufen, sagt Jesus, nein, um der Gerechtigkeit willen, und zwar nach dem Gesetz, muss es also geschehen, dass ich jetzt auch alles durch, und zwar nicht irgendwo, sondern im Jordan untertauchen, getauft werde. Jesus. Jordan heißt der Hinabsteigende, wo mündet der Jordan im Toten Meer, kein geringeres Bild vom Geiste Gottes gewählt, geografisch vorerst gesehen. Der Jordan stellt alle Geschöpfe dar, die in den Tod hinabsinken, hinabsteigen. Jordan. Und das Tote Meer, das Totenreich, kein Leben ist. Zweitens, wer ist gesandt zu taufen? Erstens, der Fachmann Johannes der Täufer, ganz klar. Zweitens, die Jünger Jesu sind gesandt zu taufen. Drittens, oder besser, erstens Johannes der Täufer, zweitens die Jünger Johannes des Täufers, drittens die Jünger Jesu. Und sie alle tauften, noch unter Gesetz, also vor Golgatha, vor geschehener, vollbrachter Erlösung, sie tauften mit Wasser. Und zwar alles Volk, vor Pfingsten. Drittens, wer ist nicht gesandt zu taufen? Paulus gibt es umschrecklich. Ich bin nicht gesandt zu taufen. Und bin froh, dass ich niemand unter euch Korinther getauft habe. Ja, sonst würdet ihr noch mehr auf mich persönlich abstellen und andere Verkündiger weniger achten. Bin froh, dass ich niemand und auch euch getauft habe, und dann kommt ihr in den Sinn, ab den und den doch so. Also Ausnahmefälle sehen wir, hat Paulus da und dort auch mit Wasser getauft. Aber klar ist für ihn und dann für uns, Paulus in seinem Dienst und seiner Heilsordnung, die Gott ihm durch uns zugeteilt hat, ist er nicht gesandt zu taufen. Zweitens, Jesus selbst ist nicht gesandt zu taufen, sondern nur sich taufen zu lassen, nach dem Gesetz. Jesus selbst taufte niemand, wirklich gar niemand. Das sind jetzt einige Grundsätze am Anfang. Viertens, der Fachmann Johannes, er bezeugt als Fachmann, ich, Johannes der Täufer, allerdings taufe mit Wasser, der aber nach mir kommende wird euch mit Feuer und Heiligen Geist taufen. Aha. Ich denke, da sollten wir uns vom Fachmann grundlegend sagen lassen. Fünftens, kaum Pfingsten, da sind doch erst 120 Brüder versammelt. Und nur für sie gilt, die erleben jetzt, eine Pause mit Feuer und Heiligen Geist. Pfingsten nur auf die 120 vorher trifft zu. Juden, nur Juden in Jerusalem, 120 Mann. Ein starkes Wind brausen, erstens Feuerzungen fallen auf ihre Häuser, drittens, und der Heilige Geist fällt auf sie, auf diese 120 Mann. Dann durch die Zeugnisse der Apostel, durch Pfingsten, erfolgt die Taufe von an einem Tag von 3000 Seelen. Wieder nur Juden in Jerusalem. Und jetzt dürfen wir Einzelheiten beachten, was die 3000 Seelen betrifft. Sie werden durch die Jünger Jesu getauft, nicht wie die 120 durch den Herrn, den Geist selbst. Durch die Jünger getauft, 3000 Seelen in Jerusalem, Juden zu Pfingsten. Zweck: Sündenvergebung, Buße zur Taufe und drittens Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe zur Buße und empfangen dann die Gabe des Heiligen Geistes. Von Feuer ist hier nicht die Rede. Dann kommt als weiterer Tauffall Philippus zieht, nachdem die Verfolgung in Jerusalem begonnen hat, hinüber nach Samarien, also in ein Land von Menschen, das die Juden ja verachtet haben vorher. Jetzt haben sie aber gelernt von Jesus, wir denken an die Begegnung mit der Samariterin und was dort geschehen ist und wie Jesus zwei Tage sich in Samarien aufgehalten hat. Philippus tauft in Samarien, Bewohner von Samaria, nach dem Tode des Stephanus. Samaria, ja nördlich von Jerusalem, aber im heiligen Lande. Als Bestätigung ist Philippus bei den Samaritern schon als Bestätigung des Glaubens, den sie schon hatten. Und zwar erstens, Glauben, den hatten sie schon, bestätigt durch die Taufhandlung mit Wasser. Sie empfangen den Heiligen Geist durch Auflegung der Hände. Sie werden auf den Namen Jesu getauft. Weiter finden wir Philippus im Zusammenhang mit dem Kämmerer am Wege südlich von Jerusalem. Ein Einzelfall, da ist einer vom fernen Süden gekommen, offenbar ein Sohn Israels oder ein Jude, denn nur die kamen nach Jerusalem. Oder solche, die sich unter das Gesetz Israels freiwillig gestellt haben aus den Nationen, sogenannte Proselyten, dieser Kämmerer aus dem Süden. Wird am Wege, auf seinem Rückweg, das extra zu diesem Pfingstfest, das bedeutete ja für die Juden damals, die hatten keine Ahnung vom Pfingstfest, sondern es war das Fest nach dem Gesetz, das Fest der Sabbate. Weil es sieben Sabbate, sieben mal sieben Tage nach Passa, nach dem Schlachten des Landes, das Fest verordnet war nach dem Gesetz, hieß einfach das Fest der Sabbate, weil am 50. Tage, also nach sieben Sabbattagen, ein großes heiliges Fest zu feiern war nach dem Gesetz. Nun hat Gott, wie Gott aus dem Buchstaben des Gesetzes, dass Lämmer geschlachtet werden sollen zur Versöhnung der Sünder in Israel, hat Gott genau am Passatage, genau am 14. Tag des ersten Mondumlaufes, nach Tag und Nacht gleich, fand Gethsemane und Golgatha statt. Da hat Gott, da was das Gesetz nur angedeutet hat nach dem Buchstaben, jetzt nach Geist und Wahrheit vollbracht. Das Lamm Gottes schlachten lassen. Und genau wieder nach dem Gesetz, 50 Tage später, 50. Tag, Pfingsten heißt das als 50, das ist richtig, am Fest der Sabbate, das Fest der Sabbate nach dem Gesetz und Buchstaben des Gesetzes, hat Gott jetzt neu gefüllt mit dem Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, nach den Wochen Jesu. Genau nach dem Gesetz. Aber eben auf wunderbare göttliche Weise. Beispiele dafür, wenn Jesus sagt, auch wenn er von seinem Fleisch und seinem Blut spricht, dass man essen und trinken soll, und die Jünger sich dann ärgern an diesen seinen Worten, dann sagt er, braucht euch gar nicht zu ärgern, denn was immer ich sage, auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch wenn ich von Schlachten von Lämmern buchstäblich spreche, auch wenn ich von einem 50. Tag spreche zu den und den Vorschriften, dann sind alle meine Worte immer Geist und Leben, voll göttlicher Herrlichkeit und göttlicher Weisheit und göttlicher Orientierung. Alle Worte Jesu, alle Zeit. Also Philippus und der Kämmerer unterwegs nach Hause. Er findet jetzt das Wort bestätigt, ausgerechnet. Er liest ja ausgerechnet in der Rolle des Jesaja, Jesaja 53, ein Lamm geschlachtet, zur Schlachtbank geführt und so weiter. Versteht das nicht? Philippus gibt ihm Auskunft. Er glaubt dem Wort. Den Wort und kommt durch den, nach dem Glauben, dass Philippus die Freiheit hat, nein, der selber bittet, ja, aufgetauscht zu werden. Und zwar mit Wasser und mit Freuden. Da wollen wir uns gerade noch merken. Philippus, der zog freudig seine Straße weiter. Es kommt eine ganz besondere Taufe, und zwar Taufe eines Gesetzeseifers, eines Verfolgers, der Herde des guten Hirten, des Saul von Tarsus. Saul von Tarsus. Unterwegs nach Damaskus begegnet ihm der Herr, den er verfolgt, verlästert, seine Schafe zur Lästerung des Namens zwingt, sie tötet, umbringt, im Gefängnis überliefert und so weiter. Und der Herr sagt ihm auf die Frage, wer bist du? Ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Genauso wie David eines Tages dem König Saul zugerufen hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? David, den Mann nach dem Herzen Gottes im Alten Testament. So ist der große David, David steht ja Christus da, als Kriegsmann Gottes. David hat alle Feinde Gottes Israels zu seinen Füßen gerichtet, sodass sein Sohn Salomo das wunderbarste Friedensreich aufrichten konnte, das die Welt je gesehen hat. Wieder wie heute Repetition, denn das, was war, ist das, was sein wird, und was geschehen ist, das, was geschehen wird. Das, was Israel heute tut, ist die Kämpfe wie David, bis alle Feinde zum Schädel ihrer Füße gelegt sind. Das heißt, damit Christus, der weiß wie war, sein als großer Salomo sein Friedensreich aufrichten kann. Wir lesen direkt in Sacharja 5. Das geht in letztes Israel. Und der Strauchende unter ihnen wird sein wie David. Dann haben sie buchstäblich. Und so weiter. Aber gehen wir hier weiter. Er glaubt, der Herr sagt ihm noch, Saul, es wird dir von jetzt ab schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Was heißt das? Genau das Gegenteil von dem, was ich schon immer wieder gelehrt gehört habe. Der Saul Tarsus wurde von Gott durch Jesus Christus einfach überwältigt und der konnte gar nicht anders, der musste einfach glauben. Nein, gar nicht. Saul, Saul, es wird dir schwer fallen, von jetzt an immer noch gegen mich auszuschlagen. Der Stachel bestand es darin, dass der Herr selbst sich ihm offenbart hat. Und jetzt noch gegen den Arm zu rennen, wird ihm schwer fallen. Aber was heißt das? Er hätte erst recht noch sagen können, nichts wissen, ich könnte weiter. Also er ist nicht der Gewalt gestorben. Ja, nicht. Er blind wird er geführt nach Damaskus ins Haus des Ananias, durch den er die Augen wieder geöffnet bekommt, indem Ananias ihm die Hände auflegt, wird er voll Sehen und voll Heiligen Geistes und wird dann noch getauft. Saul von Tarsus. So wie Jesus. Sehr selbst, beide aber sind selbst nicht gesandt zu taufen, stellen sich aber selber, weil noch unter Gesetz, darunter. Das nächste Geschehen finden wir wo? Im Hause eines römischen Hauptmanns. Das ist gleich die Militärfrage für Leute, die auch schon gelöst möchten. Cornelius, ein gottesfürchtiger Mann, römischer Hauptmann, in Caesarea. Gottesfürchtiger Mann, ja, dann musst du sofort deine Karriere als Militärfachmann aufgeben. Wo steht das geschrieben? Im Gegenteil, als er von Gott die Weisung bekam, Boten zu Petrus zu senden, sendet er zwei fromme Kriegsknechte ab, um die göttliche Bitte an den Petrus zu überbringen, den Joppe. Zwei fromme Kriegsknechte. Und ausgerechnet unser Fachmann in Sachen Taufe, Johannes, der alles nach Gesetz sehr streng und schroff und hart genommen hat, da kommen ja die Schriftgelehrten und Pharisäer, die kommenden Gegner und Feinde Jesu, zu ihm, und denen sagt er gerade, was wollt denn ihr? Wollt ihr etwa dem kommenden Zorn entfliehen? Ihr, Otterngezücht und Schlangengewimmel in eurem Herzen. Also der Herr konnte deutlich sprechen. Was sagt er? Es fragen ihn Kriegsknechte, die zum Glauben gekommen waren, treten an den Johannes heran und fragen ihn, was sollen wir tun? Was antwortet er? Vergewaltigt niemand und begnügt euch mit eurem Solde. Was heißt das? Bleibt treu in dem Beruf, in dem ihr berufen worden seid, wie auch Paulus sagt. Ich kann nichts dafür, das ist so. Also, dann sind wir im Hause des Cornelius. Er ist versammelt mit seinem ganzen Hause, also römischen Hause des römischen Hauptmanns, zu Caesarea. Stichwort Caesar, römischer Kaiser, spielt auch noch eine Rolle. Nun wird hier für notwendig erachtet, dass dieser gottesfürchtige römische Hauptmann durch Petrus das Evangelium Jesu Christi hört mit seinem ganzen Hause. Petrus, wir wissen ja, bekommt den Auftrag von Gott, den Leitung vom Himmel, alle unreinen Wesen da, vier Füße und Kriechen des Gehirns, zu schlachten und zu essen. Dreimal weigert er sich, habe ich noch nie gemacht, kommt gar nicht in Frage. Und die Antwort Gottes heißt dreimal, was Gott gereinigt hat, Petrus, achte du nicht für unrein. Und als dann er sich bei sich in Verlegenheit ist, lesen wir, klopfen unten die frommen Kriegsmächte des Cornelius, und dann weiß er, die Bitten kommen zu mir, zum Hause unseres Herrn Cornelius. Euer Gott hat den Befehl erteilt, dass du hier dein Evangelium verkündest. Es geschieht, widerstrebend kommt Petrus, und das eigenartige Neue ist jetzt hier. Während Petrus redet, ohne dass er darauf hinweist oder lehrt oder vorscheint, während Petrus redet, fällt zum Schrecken des Petrus, fällt der Heilige Geist auf alle Anwesenden. Warum zum Schrecken des Petrus? Bis jetzt war es doch so. Glaube und dann durch Auflegung der Hände erst gab es Vermittlung des Heiligen Geistes. Und jetzt genügt nur was schon? Das Wort der Wahrheit, das Evangelium unseres Heils hören, glauben, und schon sind wir, Epheser 2, 1, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wer verheißt? Merken wir. In Jerusalem, unter Juden, unter Gesetz, gelten ganz bestimmte gottgegebene Formen, die nicht für uns gelten. Bitte. Ich lese ja die Dinge, wie sie der Reihe nach kommen im Neuen Testament. Und da merken wir ein ständiges Weiterwachsen und Verändern. Cornelius. Zuerst wurden sie mit Heiligen Geiste getauft, bitte, fiel der Heilige Geist auf sie, ohne Taufe gebracht. Und dann findet Petrus, ja, wenn sie jetzt den Heiligen Geist haben, ja, da muss ich schnell noch das nachholen, was bei uns selbstverständlich ist, nicht? Noch taufen mit Wasser. Cornelius. Eine feine, jetzt wird's ganz privat, weiter. Paulus in Philippi. Er kommt in Philippi an, kommt an einen Fluss, wo gläubige Jüdinnen im Gebet versammelt sind, am Gebetsfluss, am Sabbat. Er spricht zu ihnen, und haben wir das feine Wort, da tat der Herr der Lydia das Herz auf. Habe ich schon manchmal gedacht, das möchte ich auch einmal erleben. So etwas, so ein wunderbares Erlebnis, wenn der Herr mir auch einmal das Herz so richtig aufstellte. Und während er mich solche, beinahe gesagt, dummen Formen Gedanken pflegte, las ich weiter, und dann geht es so einfach weiter. Da tat der Herr der Lydia das Herz auf, sodass sie auf das von Paulus geredete Wort Acht gab.
Fortgang auf Kassette 2.